1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Die Dinos sind wieder da. In Jurassic World kehren sie zurück auf die große Leinwand. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, erfahren Sie im Verlauf dieser Sendung. Außerdem wollen wir darüber reden, was Basken und was Spanier vereint oder auch trennt. Angesichts einer Komödie, die in Spanien alle Rekorde gebrochen hat. 8 Namen für die Liebe. Und dann freuen wir uns riesig auf den Besuch von Sebastian Schipper. Die Berlinale Sensation Victoria, sein Film gedreht in einer einzigen rasanten Kamerafahrt, ist jetzt im Kino zu besichtigen. Dies und noch viel mehr während dieser 2 Stunden Kino im Radio, zu denen ich Sie herzlich begrüße. Hallo allerseits.
Ich bin stolz auf euch, dass ihr diese Reise macht. Ihr werdet Riesenspaß haben. Und vergesst nicht, wenn euch irgendwas jagt, lauft.
Ein gut gemeinter Rat einer Mutter, bevor sie ihre beiden Kinder nach Jurassic World schickt. Eben jener Vergnügungspark, der in Steven Spielbergs Klassiker Jurassic Park noch dem Untergang geweiht war. 22 Jahre sind seit dem Film vergangen bei uns und auch im Filmuniversum, denn eben da spielt der nun 4. Teil der Dinosaurier-Reihe Jurassic World. Steven Spielbergs Jurassic Park hat 1993 Maßstäbe gesetzt für das Action, für das Fantasy-Kino ohnehin. Und ich erinnere mich ganz genau, und damit hallo und herzlich willkommen, Anna Wollner ist da, wie aufgeregt wir damals auch so waren. Boah, jetzt wird man Dinosaurier sehen, alles digital gemacht. Das sagte man damals, glaube ich, noch gar nicht. Das war mir total beeindruckt. Nachher waren es ja wirklich nur Bruchteile irgendwie von Sekunden, aber es war schon eindrucksvoll und es war eine Revolution und es war ein Erweckungserlebnis irgendwie.
Ich war damals 12 und ja. 4-mal im Kino.
Siehst du? Also es hat auch uns alle offensichtlich tief beeindruckt und auch mitgeprägt. Jetzt fragt man sich natürlich sofort, kann da so ein Film wie Jurassic World mithalten? Also solche Erlebnisse kannst du ja vielleicht gar nicht mehr geben.
Ja, es ist nicht mehr dieser Erweckungsmoment, den man hat. Der versucht es immer wieder und hinkt doch hinterher. Er ist natürlich technisch viel weiter. Also da liegen Lichtjahre dazwischen. Aber dem Film haftet trotzdem ganz klar der Geist der 90er noch an. Es ist die gleiche Story, das gleiche Prinzip, nur eben noch größer, noch wowiger. Eine Insel, ein Vergnügungspark, der mittlerweile geöffnet hat, ein paar Wissenschaftler, die Gott spielen wollten, ein wild gewordener Dino und eben ganz normale Menschen von nebenan, die um ihr Leben rennen müssen. Alles eingebettet in dieses süßliche, eigentlich ja Disney-hafte Storygerüst um einen Mann, eine Frau und 2 Kinder auf der Flucht. Dafür dann aber doch wieder ziemlich brutal, da diese Dinos noch monströser geworden sind oder in erster Linie vor allem einer. Und mittendrin so als ehrenhafter Held der Geschichte steckt Chris Pratt und der spielt eigentlich so eine Mischung aus Pferde bzw. Dinosaurierflüster und Indiana Jones.
Du hast ihn ja treffen dürfen. Ist er denn so im wirklichen Leben, oder zumindest macht er im wirklichen Leben den Eindruck, den er im Film immer macht, also so ein totaler Draufgänger zu sein?
Er ist der eigentlich der netteste Amerikaner von nebenan, so ein Typ, mit dem man unglaublich gerne mal was trinken gehen würde. Vollkommen auf dem Boden geblieben, absolut charming und natürlich die größte Überraschung überhaupt, als er das erste Mal was sagt.
Ich kann Deutsch besser sprechen, als ich es verstehen kann. So vielleicht du kannst auf Englisch fragen und wenn ich beantworten auf Deutsch.
Ja, Chris Pratt spricht Deutsch, das hat er in der Highschool gelernt und obwohl es nicht perfekt ist, versucht er es immer wieder, erzählt am Ende sogar einen Witz, versaut selbst die Pointe, aber wir haben aus Höflichkeit trotzdem alle gelacht.
Chris Pratt ist ja derzeit so etwas wie der Mann der Stunde in Hollywood, also fast so ein bisschen aus dem Nichts kam er ja, zumindest im Kino für uns. Im letzten Jahr tauchte er dann auf in Guardians of the Galaxy, der ein umwerfend komischer Film war, wo er auch eine tolle Figur gemacht hat. Jetzt also Jurassic World, das ist so der 2. große Blockbuster, den er im Prinzip alleine trägt als Schauspieler. Wo kommt dieser Mann eigentlich her? Im Fernsehen kennt man ihn schon.
Man kennt ihn aus dem Fernsehen und da hatte er wirklich so eine relativ kleine, eingeschworene Fangemeinde gehabt durch seine Serie Parks and Recreation und er war sonst im Kino immer so der klassische Nebendarsteller. Der beste Freund vom Leading Man oder einen Love Interest, der relativ schnell fallen gelassen wurde im Film. Dann kam erst Moneyball mit Brad Pitt, eine Rolle, für die er unglaublich viel abnehmen musste, weil er schmaler sein sollte als Brad Pitt. Und dann kam Zero Dark Thirty als Wegbereiter für den Rest.
Auf einmal war ich der Badass, der Türen eintreten und glaubhaft einen Elitesoldaten darstellen konnte. Zwischen Parks and Recreation und Zero Park 30 lagen Welten. Die Leute um mich herum haben mich anfangs ausgelacht. Der Typ soll unser Land verteidigen? Als sie den Film dann aber gesehen haben, waren sie baff. Da wurde mir klar, dass ich auch ein Action-Schauspieler werden könnte. Aber ich wollte die Comedy nicht aufgeben und habe versucht, beides zu verbinden. verbinden. Dann kam Guardians of the Galaxy.
And she said, what about Guardians of the Galaxy?
Ja, der Rest ist fast schon Geschichte, zumal er gerade auch, zumindest im Internet, als der neue Indiana Jones gehandelt wird, auch wenn er gesagt hat, Steven Spielberg und er hätten noch nie drüber gesprochen.
Was meinst du, was hat dieser Mann, was andere nicht haben? Denn er verströmt schon mehr für so die Aura der Durchschnittlichkeit für mich. Jetzt nicht unbedingt so ein Star-Image.
Nee, er hat einfach diesen Erfolgsdruck nicht, dass er unbedingt berühmt werden will oder ersetzt ihn sich nicht. Das steht ja anderen vielleicht wirklich oft im Weg. Er hat einen unglaublich guten Umgang mit sozialen Medien, ist auf Facebook, Instagram, Twitter relativ aktiv und suggeriert da natürlich Nähe zu den Fans. Er hat sich im Vorfeld für die Pressetour zu Jurassic World zum Beispiel schon bei allen entschuldigt für den Unsinn, den er da von sich geben wird. Und er ist wirklich einfach bodenständig, privat und auf Arbeit.
These are the rules I'm living by right now. Never compare yourself to anybody else.
Ich beherzige einfach ein paar Regeln. Erstens, vergleiche dich nie mit anderen. Zweitens, lass dich niemals vom Enthusiasmus blenden. Egal wie aufregend das Projekt ist, nähere dich ihm immer mit kritischem Abstand. Unterschreibe nie für einen Film, nur weil es eine coole Idee sein könnte. Denn zwischen einer coolen Idee und einem fertigen Film kann noch jede Menge schiefgehen. Selbst wenn jetzt also jemand kommen würde mit dem Vertrag für Indiana Jones, würde ich erst nach dem Drehbuch verlangen. Wo drehen wir? Was wird die Geschichte? Warum macht ihr den Film? Diese Fragen würde ich erstmal beantwortet haben wollen, bevor ich irgendwo unterschreibe.
Ja, nach seinem Auftritt in Jurassic World wäre er für mich wirklich der perfekte Indiana Jones. Und ich glaube, viele andere hoffen auch, dass er vielleicht doch unterschreiben wird.
Auf jeden Fall hat er viele schöne, kluge Sachen gerade gesagt, finde ich. Und das zeigt, dass er ein sehr reflektierter Schauspieler auch ist. Also Chris Pratt haben wir schon mal ins Herz geschlossen. Nun aber noch dein abschließendes Urteil. Jurassic World, der vierte Dino-Film.
Es ist nicht das ganz große Ding. Es ist kein Mad Max Fury Road. Insofern, also da kann ja eh nichts mehr nachkommen in diesem Jahr im Action-Kino. Es ist tatsächlich so, du hast das Gefühl, du bist in den 90ern gefangen in diesem Film. Und dafür fand ich ihn einfach, es sind viele kleine, brutale Elemente aneinandergereiht. Nicht diese großen 3-4 Schlachten, wie das ja sonst im Action-Kino oft so ist, sondern das alles über 2 Stunden und 10 Minuten gestreckt. Und am Ende denkst du, ist es auf einmal vorbei? Also so der richtig große Showdown ist ausgeblieben. Es ist so ein, ja, man kann es mal machen, aber es ist jetzt für Dino-Fans natürlich absolute Pflicht. Aber ich glaube, den besseren Dinosaurier-Film, den mit Pixar dieses Jahr machen, mit der gute Dinosaurier.
Dann warten wir also darauf, Anna, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Anna Wollner, gefangen in der Dino-Zeitschleife der 90er Jahre im neuen Dino-Film Jurassic World. Vielen Dank dir.
Gerne schön.
Sie hören Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir jetzt im Studio Wolfgang Hamdorf. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Knut.
Und wenn Wolfgang da ist, dann wissen wir, es geht entweder ums lateinamerikanische Kino, wo er sich bestens auskennt, oder aber eben um das spanische Kino, Wolfgang. Und da wollen wir reden über eine Komödie, die da alle Rekorde auch wieder geschlagen hat. In Spanien hat fast jeder diesen Film gesehen. Eine sehr besondere Komödie, so nach dem Prinzip, was wir ja so kennen. Also diese Nord-Süd-Komödien, die leben so von den regionalen oder den lokalen Vorurteilen. Das ist ja im eigenen Land dann übrigens meistens sehr witzig. Die Leute beöhlen sich total. Manchmal funktioniert es aber auch in anderen Ländern. Letztes Beispiel, finde ich, dafür war 2008, auch schon eine ganze Weile her, mit der französischen Komödie Willkommen bei den Stieß von Danny Boone, mit mehr als 20 Millionen Zuschauern, auch bei uns ein Riesenhit gewesen. Also das hat man schon irgendwie verstanden, was da erzählt wurde. Auch in Spanien übrigens hat ihm eine solche Komödie diesen Erfolg gehabt. Jetzt ist dieser Film auch bei uns angelaufen mit dem deutschen Titel 8 Namen für die Liebe. Es geht in diesem Film um eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann aus dem Süden, also Andalusien, wenn ich mich richtig erinnere, und einer Frau aus dem Norden, einer Baskin. Das muss eine ungeheure Sprengkraft haben, zumindest für spanische Augen.
Ja, das sind Rafa und Amaya und die lernen sich eben dann auch ganz typisch in Sevilla in einer dieser typischen Flamingo-Kneipen kennen. Und die Baskin hat ein mürrisches Gesicht und ein Flamingo-Kleid auch an. Und er ist Kellner und erzählt auf der Bühne quasi als Entertainer irgendwelche schlechten Witze über die Basken. Und es gibt die beiden treffen sich zum ersten Mal, es gibt einen Riesenkrach. Und dann gehen sie aber doch raus und irgendwie fällt sie ganz betrunken in sein Bett. Und es passiert auch nichts weiter. Und sie verschwindet. Aber Rafa glaubt jetzt, dass er die große Liebe seines Lebens gefunden hat. Und obwohl alle Freunde sagen, pass nur auf, das ist gefährlich da oben, das ist ganz schlimm, das sind alles Terroristen oder noch Schlimmeres. Und geht da bloß nicht hin, fährt er da hoch. Die fällt aus allen Wolken, sagt, kann gar nichts mit ihm anfangen. Aber dann kommt ihr Vater, den sie jahrelang nicht gesehen hat, und fragt nach ihrer Hochzeit. Und ihr Freund hat sie vor kurzem verlassen und sie nimmt jetzt diesen Andalusier, um dem Vater 3 Tage lang vorzuspielen, dass er eben ihr Verlobter sei, ein baskischer Verlobter. Und darin liegt eigentlich der Witz dran, dass eben dieser Rafa aus Sevilla jetzt plötzlich einen Original-Basken gibt. Und das sind natürlich 2 Mentalitäten, die völlig unterschiedlich sind.
Also er ist baskischer als die Leute dort und gibt sich dann nachher auch so als Terrorist mit aus. Also Also er will dann unbedingt da auch so ein paar Anschläge verüben und so. Ist das richtig was los? Und man fragt sich eben als Außenstehender, der sich da nicht so gut auskennt, was prallt da eigentlich aufeinander? Das war auch mein Problem mit dem Film. Ich weiß da einfach zu wenig. Also was sind so diese tief verwurzelten Vorurteile zwischen Basken und Andalusiern zum Beispiel?
Das sind die, dass die Basken denken, dass die Andalusier alles verwöhnte Söhnchen aus gutem Hause sind, die sich Gel in die Haare schmieren und hinter irgendwelchen Prozessionen, hinter der Jungfrau Maria herlaufen und aber sehr melodramatisch und unehrlich eigentlich sind. Und umgekehrt ist in Andalusien, sagt man ja, die Basken, das sind eben wilde, raue Gesellen, die zerschlagen gerne in ihrer Freizeit Steine und Baumstämme mit bloßen Händen und schlecht angezogen, besonders die Frauen seien schlecht angezogen.
Schlechte Frisuren haben die im
Schlechte
Film
Frisuren, immer. Schlechte Klamotten und die Weiblichkeit generell, das sei völlig weg da oben. Und natürlich, dass jeder irgendwie ein Terrorist ist oder zumindest Sympathisant.
Jetzt muss ich dir sagen, es ist ja eine Komödie und dieses ist auch sehr ausgelassen, teilweise auch etwas albern, aber dieses Thema, also dass man da über einen Terrorismus spricht, das fand ich dann schon etwas vorsichtig ausgedrückt kühn. Also für uns ist natürlich, wenn wir ans Baskenland denken, das eher eine tragische Angelegenheit. Also Terrorismus, Straßenkampf, dann eben der Kampf um die Unabhängigkeit, das wird ja alles nicht so wahnsinnig ernst genommen. Es ist aber im Film drin.
Ja, das war eigentlich das Problem des Projektes. Fing ja an, als eigentlich der im Lande, Willkommen im Lande der Stieß, also diesen großen Erfolg hatte, dann haben Fernsehanstalten, Produktionsfirmen gesagt, das wollen wir auch. Und dann war aber die Situation damals im Baskenland noch sehr, sehr ernst und es gab auch Bombenanschläge, Tote, es gab gezielte Anschläge auf Politiker und der Regisseur des Films sagte, also vor 10 Jahren hätten wir den Film nicht machen können, das wäre völlig unmöglich gewesen, da gab es noch Tote in dem Land und der Friedensprozess hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr entwickelt und also ETA hat auch die Waffen niedergelegt offiziell, es gibt diese Terrororganisation nicht mehr und die Situation hat sich entspannt. Aber andererseits ist seitdem der Film gelaufen ist, der baskische Tourismus extrem angestiegen. Das heißt, die Leute kommen aus allen Teilen Spaniens und besuchen diese Drehorte. Na gut, jetzt kommt was sehr spezifisch Spanisches, dass man eigentlich sehr gut über sich lachen kann und auch sehr schnell über was lachen kann, was vielleicht gestern noch ein Tabu war. Besonders über sich selbst und über die eigenen Schrulligkeiten und Vorurteile. Und vielleicht ist dieser Film auch so eine Art, bei allen platten Momenten, die er ja hat, und das ist ja auch teilweise wirklich sehr, sehr derb und dumm und alles stellenweise, aber hat es schon sowas von einer Therapie, auch von so einer Katharsis, so einem Aufatmen nach langer Anspannung.
Nun hat der deutsche Verleihtitel ja wohl nichts zu tun mit dem Originaltitel. Also bei uns heißt der Film 8 Namen für die Liebe. Der Originaltitel hat mit Liebe wohl nichts zu tun, wie überhaupt diese Frage der deutschen Fassung wahrscheinlich ein großes Problem ist. Also ich habe den Film ja natürlich in der deutschen Fassung irgendwie gesehen und dachte mir immer, das ist wahrscheinlich im Original jetzt ganz anders. Da werden die Spanier, auch die Basken natürlich sofort irgendwie verstehen, der spricht jetzt so und das klingt komisch, wenn er versucht, wie ein Baske zu klingen. Das geht natürlich verloren, ne?
Ja, es ist absolut schwierig. Es gibt ein Wort, die baskische Polizei heißt Ertscheinche. Das ist ein Wort, das in keiner Sprache irgendwie an Polizei erinnert. Und sie sagt dann, ich hole die Ertscheinche. Und er sagt, ach so, ja, wenn du gleich eine Freundin holen willst, ich wollte erstmal mit dir alleine sein. Also das lässt sich nicht übersetzen. Ja. Das wird im Deutschen übersetzt mit Polente. Und du sagst, na ja, wo ist denn der Witz daran?
Also, ne? Er denkt, es ist ein Mädchenname.
Ja, genau. Und so gibt's einige Sachen. Es wird dann teilweise eben baskisch gesprochen auch. Ja. Und die Spanier im Film verstehen das Baskische nicht. Und überhaupt der Originaltitel, der ist natürlich, und das ist ja eigentlich auch schade, weil das hätte man schon übersetzen können, bezieht sich auf diesen radikalen baskischen Nationalismus, der das Baskentum über den Stammbaum definiert. Der sagt, kein richtiger Baske. Ein richtiger Baske muss mindestens 8 Nachnamen haben, baskische Nachnamen im Stammbaum, sonst ist er eben. Also ein Zugezogener kann nie richtiger Baske sein. Und darauf bezieht sich eigentlich der Film auch. Und das ist natürlich mit 8 Namen für die Liebe ja ein bisschen schwach. Der internationale Name ist Spanish Affair. Kommt dem auch nicht so nah da. Ne? Aber das ist, also ich finde das Schöne an dem Film ist eigentlich, dass er sich eben über diesen Nationalismus auch ganz lustig machen kann oder eben auch über die Reaktion auf diesen Nationalismus.
Wolfgang Martin Hamdorf sprach über diesen Film. Die Fortsetzung wird zurzeit in Katalonien gedreht. Und wir hören jetzt Leon Bridges mit Coming Home. Endlich ist es soweit. Selten habe ich erlebt, dass die Leute schon so neugierig sind und dass so ein Druck entstanden ist. Und man immer sagt, wann kommt denn der Film nun endlich? Wann können wir ihn sehen? Diese Woge kommt natürlich von der Berlinale, wo ja ein Sensationserfolg war, Victoria. Jetzt ist dieser Film also angelaufen, kann endlich gesehen werden. Hat 7 Nominierungen übrigens, also ist einer der ganz heißen Favoriten für den Deutschen Filmpreis und zwar gleich in mehreren Kategorien, logischerweise. Ein wilder Ritt durch die Nacht, ein Bild der Jugend, ein Bild der Stadt Berlin von einem Regisseur, den man eben auch als Schauspieler sehr gut kennt. 3 zum Beispiel, für mich ja der schönste Tom Tykwer-Film nach wie vor, in dem er zu sehen war. Aber auch viele Fernsehseher kennen ihn natürlich bestens als Jan Katz im NDR-Tatort. Das ist der mit Wotan Wilke-Möhring und Petra Schmidt-Schaller. Erstmal ganz herzlich willkommen, freut uns riesig, dass du da bist, Sebastian Schipper. Hallo, hallo.
Hallo, Tachchen.
Nach diesem Riesendruck auch so bei der Berlinale, nicht? Das hast du wahrscheinlich auch gespürt, dass die Leute dann neugierig waren und den Film sehen wollen. Ist das jetzt eher so eine Erleichterung oder noch normal so eine ganz neue Spannung? Boah, jetzt ist das im Prinzip endlich so, dass das normale Publikum den sehen kann.
Nein, ich finde es super. Es ist absolut großartig, dass jetzt endlich losgeht. Und ich meine, Berlinale war eigentlich, wir sind ja so reingegangen, als wir sind ja praktisch so auf die wahnsinnig tolle große Bühne gestürmt, wie so ein kleiner Straßenköter. Also wir hatten da eigentlich gar keine große Bürde. Uns hat das total umgehauen und wahnsinnig glücklich und stolz gemacht, dass wir da in dem illustren Kreis des Wettbewerbes auftreten durften. Aber ich muss, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre da eine Woche am Montag nach der Berlinale ins Kino gekommen, weil ich da einfach wahnsinnig Lust drauf habe, dass die Leute den Film sehen. Und aber das geht natürlich nicht, sowas muss geplant werden. Das ist ja, ich mache halt Filme und ich bringe keine Filme ins Kino.
Jetzt ist er da und du hast gerade das schöne Berliner Wort benutzt, Straßenköter. Das finde ich absolut passend, also auch für die Typen da, für die Jungs. Auch die Schauspieler, also Frederik Lau steht ja im Zentrum. Burat Yegit haben wir da, Franz Rogowski ist dabei. Also das sind ja auch so Straßenköter-Typen. Die sind zwar durchaus bekannt inzwischen aus vielen Filmen, aber sie haben sich sowas bewahrt, finde ich, was ganz natürlich ist, wahrscheinlich für dich, fürs Casting auch wichtig, genau so eine Typen zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Sache, die mich echt sehr stolz oder sehr glücklich macht, ist, dass ich neulich mal mit meinem Kumpel, Assistenten, Cousin, Mitautor, Eike, haben wir so gesagt, wie viele Filme gibt es eigentlich über junge Leute, die wir irgendwie so angucken können, wo wir nicht das Gefühl haben, irgendwie, das ist so eine Aufsicht, von so eine lehrerhafte, erwachsenhafte Aufblick von oben, irgendwie so, jetzt macht ihr das mal so, Jugendliche sind doch so und so. Und das finde ich halt total großartig. Ich glaube, wir haben einen ganz tollen Film darüber gemacht, wie toll es ist oder auch wie schwer es ist, wie wahnsinnig es ist, irgendwie jung zu sein, vielleicht ganz besonders in dieser Zeit.
Max Mauf nicht zu vergessen.
Max Mauf,
ganz
genau.
Wichtig natürlich in diesem Ensemble.
Und die oft erwähnte Laia. Aber okay, die steht ja nicht für die Berliner Straßenjungs.
Genau, auf die kommen wir auch noch, auf Laia Costa. Also das ist die junge Frau, die Spanierin. Es ist ja auch eine Liebesgeschichte und ich muss dir sagen, bei diesem Film, der ja ganz rasant anfängt, eben in den Clubs erstmal, da ist man in so einem Techno-Club und da ist auch richtig was los. Der Film packt mich in dem Augenblick, also dann bin ich wirklich unentrinnbar dabei, wenn ich eigentlich zugucken kann, wie sich Frederik Lau dann in so einem Augenblick der Stille, sie spielt da so Klavier irgendwie, ne, sich in sie verliebt. Also dann hast du sozusagen den emotionalen Sprung geschafft und offenbar ist es auch so gedacht. Nicht, wir werden rasant reingerissen, aber die Emotionen fangen in diesem Augenblick an.
Ja, na klar, das ist ja, irgendwann muss eine Zäsur her, irgendwann muss was passieren, irgendwann muss der Film seinen nächsten Schritt machen. Aber ich glaube, das ist so, der Film ist auch entstanden aus diesem, also ich sag immer so, das ist so ein bisschen, als hätte ich alle überredet, in so einen sehr schnellen, eiskalten Fluss zu springen. Und was kaltes Wasser ja macht, ist, es macht dich ganz wach und tunt dich genau in das Jetzt. Und deine Instinkte und deine Reflexe sind total da. Deswegen liebe ich auch so den Atlantik, glaube ich. Und das ist so passiert in Victoria. Das ist eine der so Wesenszüge dieses auch filmischen Experimentes. Und darum geht's. Und ich sage das nur deswegen, weil ich habe das natürlich auf der einen Seite dramaturgisch sehr, sehr genau geplant und erarbeitet, aber gleichzeitig war der Raum da, und das ist auch eine der entscheidendsten Dinge dieses Films, dass Sachen leben, dass Sachen nicht nur behauptet sind, dass sie nicht dargestellt werden, dass sie mir nicht vorgeführt werden, sondern ich habe immer wieder meine wahnsinnig tollen Schauspieler daran erinnert, ihr müsst das für mich erleben. Das reicht nicht, wenn ihr mir das vorspielt, wenn ihr mir das vormacht, das ist das falsche Konzept. Ihr müsst es erleben, ihr müsst nur, was ihr selber empfindet, in dem Moment kann ich auch empfinden. Und das ist, ja, das haben sie ziemlich beeindruckend gemacht.
Finde ich auch. Also ein wunderbares Ensemble, eben diese jungen Männer und die Frau, so eine ganz typische Neuberlinerin. Also die sehe ich bei mir in Friedrichshain auch an der Ecke massenhaft. Jeden Tag sitzen sie da mit ihren Laptops und trinken Kaffee Latte. Also sie kann gar kein Deutsch, ist auch nicht untypisch, hängt hier rum. Warum lässt sie sich auf diese Irren ein? Das geht ja auch immer weiter. Also nachher kommt da auch so eine Thriller-Krimi-Handlung sogar, wo man denkt, jetzt irgendwann sollte sie vielleicht mal sagen, Jungs, ihr seid ganz nett, aber ich muss hier nicht mehr mitmachen in dieser irren Nacht.
Ja, also das kann ich jetzt, glaube ich, ohne dass der ganz große Spoiler-Alert ausgerufen wird, kaum sagen. Aber sie ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sich erst von außen alles geändert hat. Also das kann man, glaube ich, verraten. Sie ist hat ihr Leben lang Klavier gespielt, klassisch, und ist in Madrid vom Konservatorium geflogen. Und jetzt muss sie das, sie hat praktisch ihr Leben verloren. Und ich glaube, dass diese wahnsinnige Nacht und diese verrückten, aber auch ein bisschen gefährlichen, aber auch faszinierenden und sehr witzigen Typen, das ist sowieso eine Tür, die sich für sie aufmacht. Und sie geht durch die hindurch und sie begibt sich in eine vollkommen neue Welt hinein. Und letztendlich, ich glaube, so kann man es vielleicht umschreiben, ist sie die immer weiter will. Also die sagt, ich will noch weiter und noch weiter und noch weiter, wo die Verrückten und auch Halbweltgefährlichen dann vielleicht irgendwann sagen, das wissen wir auch nicht so genau, da ist sie mit einmal die treibende Kraft.
Obwohl das eben eine Geschichte ist über einen ganz überschaubaren Kreis von jungen Leuten, und das fängt auch an wie so ein kleiner typischer Berlin-Film, finde ich, weitet sich das immer mehr. Also es wird dann wirklich eine große Geschichte, eine große schicksalshafte Geschichte, nicht nur einer Nacht, sondern eigentlich auch vielleicht fast einer Generation. Also das sind ja auch so Loser, die einfach noch mal wissen wollen. Eine Generation, von der man ja immer irgendwie das Gefühl hat, sie spürt, dass eigentlich niemand sie braucht und will.
Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall, ich nenne das immer so Unterströmung unter dem Film. Das ist kein Zufall, dass es um eine junge Spanierin in Berlin auch unter anderem geht. Es ist ja auch kein Zufall, dass es junge Spanier in Berlin überhaupt gibt. Also das ist, und es ist auch kein Zufall, dass es dann wiederum um unterprivilegierte deutsche Jungs, Berliner Jungs irgendwie geht. Und es ist natürlich klar, wenn man sich überlegt, Europa ist wahrscheinlich der reichste Flecken Erde dieser Welt. Und innerhalb von Europa ist es in Deutschland irgendwie, stehen wir auch nochmal gut da. Und trotzdem gibt es einfach viel zu viele junge Leute, die die Utopie davon, dass irgendwann ihr Leben großartig und toll wird, gar nicht mehr richtig leben können. Geschweige denn davon, dass sie es irgendwann mal besser haben als ihre Eltern. Das war ja für Generationen, war das selbstverständlich. Das ist alles nicht mehr gegeben. Und gleichzeitig ist es ein ganz hoffnungsvoller Film. Für mich merke ich immer mehr über Solidarität, über Zusammenhalten, wie toll, wie geil es ist, zusammenzuhalten, für den anderen da zu sein und eben nicht irgendwie nur zu sagen, ja, ich muss das hier irgendwie alles alleine schaffen.
Aber er hat eben auch Züge von so einem ganz klassischen Gangsterfilm mit Belmondo früher oder so, also so einsame Helden, die irgendwie durch die Nacht
gehen. Klar, das ist ja Kino, ne? Wir wollen ja jetzt hier, also das natürlich auch, das, deswegen sage ich Unterströmung. Mhm. Das ist auf der anderen Seite ein vollkommen geiler und immer schneller werdender Film über einen Banküberfall. Und da steht auch nicht nur draußen dran, irgendwie so auf dem Plakat oder auf der Mogelpackung, sondern das ist es auch wirklich.
Und dass diese Fahrt durch die Nacht, diese Jagd eigentlich so rasant ist, hat natürlich auch formale Gründe, über die wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen haben, und zwar ganz bewusst, weil ich dachte, lass uns jetzt erstmal reden über die Geschichte, über das, was da passiert, über die Figuren. Wir reden gleich über die ganz besondere Machart dieses Films nach Lily Allen, Not Fair. Bei uns zu Gast ist Sebastian Schipper. Er ist der Schöpfer des Films Victoria, der jetzt endlich in den Kinos zu sehen ist. Wir hatten eine schöne Radio 1 Premiere am vergangenen Sonntag ja im Kino International, auch absolut schnell ausgebucht und total überbucht auch diese ganze Veranstaltung. Jetzt ist der Film für jeden zu besichtigen, und natürlich ist es ja schon seit der Berlinale eben bekannt, welches interessante formale Experiment dieser Film auch geleistet hat. Der Kameramann Stola Brandt-Göyven hat dafür hochverdient den Silbernen Bären bekommen, eben für die große technische Leistung mit dieser Kamera dokumentarisch immer dabei zu sein und ohne einen einzigen Schnitt, ohne einmal abzusetzen, wird diese Geschichte eben atemlos uns präsentiert. Was war zuerst da, diese Idee, das zu machen, oder die Geschichte?
Die Idee, das zu machen. Also ich glaube, das war ja so ein bisschen auch dann tatsächlich die Gedanken, die sich dann so ineinander verbissen haben, dass ich gemerkt habe, ich habe keine Lust, einen Film über einen Banküberfall zu machen. Ich habe nur die ganzen Aufgaben gesehen, und das ist auch sowieso schwierig, dem Thema noch was hinzuzufügen, und dann türmt man immer irgendwelche Ideen aufeinander, so das meiste Geld, die größte Anzahl von Goldbarren, und dann verliert man sich irgendwo. Und dann habe ich halt gedacht, ja, aber wie wäre das, wenn es, wieso ist es so schwierig, so was Wesentliches wirklich einzufangen, weil ja ein Banküberfall ist ja auch unfassbar spannend, wenn er jetzt total langweilig ist. Also ich sage dann manchmal, wenn ich so Fahrer wäre bei einem stinklangweiligen Banküberfall, dann wäre es wahrscheinlich das Aufregendste, was ich in meinem Leben, was ich irgendwann mal meinen Enkelkindern werde erzählen können oder nicht. Und das war so der Gedanke, warum geht das nicht? Was müsste man tun, um dieses Wesen von, sage ich mal, so einem ganz lapidaren und trotzdem wahnsinnig spannenden Moment einzufangen? Und daraus kam so die One-Take-Idee.
Also es gibt vergleichbare Filme durchaus. Alexander Sakurov hat ja rasch einen Arc gemacht in der Eremitage in Petersburg. Das ist natürlich ein großer Gebäudekomplex. Da kann man schon sehr genau planen. Dann gehe ich von da nach da und da erwartet mich das und das. Ihr wart jetzt in der Stadt unterwegs. Es gibt Fahrten. Es gibt über 20 verschiedene Schauplätze, glaube ich. Also man jagt wirklich von einem Ort zum anderen. Wie genau kann man sowas überhaupt dann planen? Die Geschichte muss ja dann doch auch erzählt werden. Man kann jetzt nicht dokumentarisch mal sehen, was so passiert.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite war eben unser Gedanke nicht, dass wir sagen, ja, wir drehen das in einer Einstellung, aber sonst machen wir alles haargenau so, wie man es sonst beim Film auch macht. Dann gehst du hier rüber und dann guckst du sie an und dann sagst du den Satz und dann sagst du den Satz und dann erzählst du den Witz und dann fällst du da lustig hin und dann ist die Kamera da drüben, dann wären wir wahnsinnig geworden. Es ging also darum, und zwar nicht nur, weil es sonst nicht geklappt hätte oder überhaupt denkbar gewesen wäre, sondern weil das Wesen davon ist, wie wir diesen Film machen wollen. Wir wollen den nicht perfekt machen. Ich habe, Sola und ich haben immer gesagt, das ist, als wenn so ein War-Photographer, so ein Kriegsreporter, so ein Dokumentarwahnsinniger mit seiner Kamera dabei ist. Und gleichzeitig wollten wir aber auch nicht erzählen, dass jetzt der Kameramann von denen angespielt wird. Das fanden wir irgendwie auch langweilig. Und ich glaube auch, das würde bei einem War-Photographer selten passieren. Also deswegen sind auch, glaube ich, die ganzen anderen Beispiele, wo Filme so wirken, als wären sie in einem Take gedreht, die sind auf eine Art natürlich auch absolute fantastische Unternehmungen. Aber sie unterscheiden sich an einer Stelle ganz vehement. Da ist die Kamera oft sehr stark. Sie steht sehr stark im Vordergrund. Sie ist sehr dominant. Ich sag mal so, die hat dicke Eier in diesem. Und bei uns ist es eigentlich auch was sehr Zartes, was Guckendes, was Beobachtendes. Also so ein bisschen so, als wenn man als Unsichtbarer oder bei so einer Gruppe von Berliner Halbweltjungs und so einer jungen Frau, als wenn man so dabei sein könnte, wenn man so bei denen mitmachen könnte, ohne dass man gesehen wird.
In diesem Film, wir haben ja schon die Leistung des Kameramanns gewürdigt, aber man muss auch nochmal die Leistung der Schauspieler hervorheben, weil sie sind ja kreativ unheimlich dabei. Es gab zwar schon so ein Manuskript, 12 Seiten, glaube ich, ungefähr, ne? Aber sie müssen eben improvisieren und das geht auch ganz schnell schief. Selbst schön improvisierte Filme merkt man, das verleppert sich dann irgendwann auch mal. Die reden dann da lang und dort lang und irgendwie fehlt so der Fokus. Hier mussten sie eben wirklich absolut dabei sein und genau wissen, wie sie die Geschichte bedienen. Also insofern hier wirklich kreative Schauspieler.
Absolut, ja. Und das haben wir auch viel geübt. Also ich war halt, meine Position war halt ganz oft nicht die des klassischen Regisseurs, der so, sag ich mal, alles haargenau, lach mal ein bisschen mehr, lach mal ein bisschen weniger, sag mal ein bisschen lauter, mach das mal nicht, mach das mal doch, mach das mal doller, lass das mal weg, sondern es ging einfach darum, denen das Gefühl zu geben, dass ich ganz stark drauf gucke und dass es eine ganz große Konzentration gibt und so eine große Verantwortung und gleichzeitig, dass sie, das war fast wichtiger ab einem bestimmten Punkt, dass sie spielerisch sind. Also ich war eigentlich eher wie so ein Fußballtrainer, der die Mannschaft einstellt und dann zur Halbzeitpause nochmal rumkrakehlen kann oder alle aufwecken kann oder sonst wie. Aber darüber hinaus, die fuchteln da ja manchmal am Spielfeldrand rum. Aber viele Spieler sagen ja auch, ach, den sehe ich gar nicht. Also die Einflussnahme ist dann irgendwie gering. Aber was ich halt zur Halbzeit, weil da sah es nämlich nicht gut aus, nach unseren ersten beiden Takes, sah es irgendwie überhaupt nicht. Also. Ja, wir haben das ja dreimal gedreht, den ganzen Film. Da sah es überhaupt nicht danach aus, dass es klappen wird. Und da war eigentlich das Wichtigste, dass ich ihnen gesagt habe, macht Fehler. Ihr müsst Fehler machen. Das hat hier keinen Sinn, wenn wir hier 0-0 spielen und das wird ein langweiliges Spiel. Im Zweifelsfall gehen ein paar Sachen richtig in die Hose und ein paar Sachen machen richtig Spaß. Kein Mensch geht aus dem Kino raus und sagt, Mensch, der Film hat mir wahnsinnig gut gefallen, die haben echt wenig Fehler gemacht. Das ist auch so ein Missverständnis, wo man so schnell mal reinrutschen kann. Ich habe gesagt, ihr müsst mehr riskieren, ihr müsst voll da sein, ihr braucht keine Angst haben. Wenn ihr euch kann eigentlich nichts passieren. Ihr seid in diesen 2+ irgendwas Stunden sicher. Und das dass sie dann aber gleichzeitig das annehmen und das wirklich umsetzen können, dass sie das leben können, künstlerisch, das hat mir, also das rührt mich manchmal immer noch zu Tränen, wenn ich das sehe. Weil das Behaupten, also sag ich mal, um beim Bild des Trainers zu bleiben, das zu behaupten oder das zu verlangen, das ist das eine, aber dann die Spieler zu sehen, die das umsetzen, das ist eigentlich echt nochmal eine andere Dimension.
Also unbedingt, das ist eine ganz große, überragende Leistung. Eigentlich hätten alle so als Ensemble, finde ich, auch eine Nominierung verdient, also beim Deutschen Filmpreis, wenn sowas möglich wäre. Nur noch eine letzte Frage, jetzt hast du ja schon eine ganze Reihe von Filmen gemacht, lässt ja immer viel Zeit. Themen sind oft ähnlich, übrigens junge Leute, nicht ihre Unsicherheit, aber wenn du jetzt mal vergleichst, Vorbereitung und eigentlicher Dreh war natürlich wahrscheinlich auch die Hölle und ein Kraftakt, aber eigentlich ist es dann auch vorbei. Also du sitzt natürlich überhaupt nicht mehr im Schnitt. Letztlich ist es dann doch vielleicht ein leichterer Film. Hier hattest du nur noch eine Entscheidung am Schluss. Welchen der drei Durchläufe nehmen wir?
Ja, aber bis dahin bin ich auch echt durch die Hölle gegangen. Also diese zwei, drei Wochen, in denen wir es gedreht haben, die waren irgendwie, das war eine unmittelbarste Nähe zur Katastrophe. Also ich habe eigentlich all die ganzen Wahnsinns-Urängste, die man halt auch wirklich erlebt als Regisseur, in dieser Zeit erlebt. Und ich habe aber auch ganz nah dran, wir waren alle ganz nah dran, dass das nicht klappt, also dass das auch nichts wird und dass das dann auch mit ein paar Schnitten nichts wird. So, also insofern, aber das glaube ich halt auch, dass es so sein muss. Weil ich glaube, wenn wir mal so überlegen, wenn wir an die Filme denken, die uns vielleicht in unserem Leben wirklich was bedeutet haben, dann kennt man auch meistens immer die Geschichten dazu, dass da mega was los war. Also ich glaube, Kunst, ob das jetzt irgendwie Musik ist oder Bücher, die wir lesen oder was auch immer, da muss immer eine Nähe zu einer irgendwie gearteten Katastrophe stattfinden. Sonst wirkt das kontrolliert und dann ist es irgendwie so schulisch und dann geht es darum, ob man eine Eins kriegt und darum kann es irgendwie nicht gehen.
Und diese Nähe, wie du so schön sagst, zur Katastrophe, die ist in diesem Film sowohl inhaltlich gegeben als eben auch formal und man spürt das auch in jeder Sekunde. Und das Schöne ist eben auch, man vergisst irgendwann zwischendurch immer mal wieder, dass das eben so ein tolles Experiment ist. Also irgendwann ist es dann auch wieder nicht so wichtig. Ne? Ja. Es geht ja um die Geschichte,
es geht um die Leute. Es geht im Kino nur um eine Sache. Es geht darum, auf gut Deutsch gesagt, dass es geil ist und wenn man es auch noch anders ausdrücken wollte, geht es um Gefühle. Es geht einfach darum, dass man was erlebt.
Die meisterliche Verbindung von Präzision und von Improvisation, sowas gelingt selten. Bei Victoria ist es gelungen. Dieser Film ist jetzt also im Kino zu sehen mit tollen Schauspielern. Der neue Film von Sebastian Schipper. Wir freuen uns auf den nächsten, dann so in 5-6 Jahren wird es ja wieder soweit sein.
Ja, dann bin ich auch schon ein bisschen über 50 und dann kann ich ja mal wieder einen Film machen.
Hast dich auch erholt von dieser Wahnsinnstat, Victoria. Ganz herzlichen Dank dir. Schuld und Sühne oder wie der Roman ja wörtlich übersetzt heißt, der Titel Verbrechen und Strafe, das ist ein Paar, das gehört als Wortpaar zu unserer Kultur und zwar ganz automatisch. Ein Verbrechen muss gesühnt werden, es gibt eine Strafe für ein Verbrechen und dazwischen verläuft eine ganz starre, eine unüberwindliche Grenze. Ein Film zeigt uns jetzt, wie man diese Grenze eventuell auflösen kann, wie man dieses Gegensatzpaar von Verbrechen und Sühne vielleicht neu definieren kann, ob so etwas überhaupt möglich ist, nachdem ein schreckliches Verbrechen geschehen ist. Ein Film, der mich persönlich sehr beeindruckt hat. Ich habe eine schlaflose Nacht danach verbracht und immer wieder darüber nachgedacht, wie würde ich mich verhalten? Was wäre meine Reaktion, wenn in meiner Familie ein lieber Mensch ermordet worden wäre und ich wüsste, wer der Täter ist? Wie würde ich mich zu dem verhalten? Ich glaube, das ist genau der Effekt dieses Films, dass er sofort solche Fragen auslöst. Ich freue mich sehr, dass der Schöpfer dieses Werkes heute bei uns ist, Hubertus Siegert. Erstmal herzlich willkommen, Hubertus.
Hallo.
Dieser Film hat ja in Saarbrücken den wichtigen Max-Orfels-Preis gewonnen, also einen ganz wichtigen Preis. Er ist jetzt endlich auch im Kino zu sehen und hat dich ja jahrelang beschäftigt. Du hast über einen sehr langen Zeitraum ebenso etwas beobachtet, das Verhältnis von Tätern und Opfern, die Auseinandersetzung. Und das ist ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch dem Regisseur schlaflose Nächte bereitet.
Schlaflose Nächte hatte ich im Wesentlichen bei dem Lernprozess. Ich hatte ursprünglich die Vorstellung, dass natürlich die Strafe nicht den Frieden bringt, den wir alle davon erwarten. Im Gegenteil, dass sie eigentlich auch einen hohen Preis hat, möglicherweise auch für Fortsetzung, für Gewalt in Gesellschaften teilweise mitverantwortlich ist. Aber die Frage ist, was macht man denn, du hast es gerade gesagt, wenn mir jemand in der Familie umgebracht wird? Und da sind wir ja gar nicht darauf vorbereitet. Dadurch, dass jemand vor Gericht geschleppt wird, dass jemand eingesperrt wird, dadurch löst sich ja für mich der Konflikt nicht auf. Und Menschen zu finden, die in solchen Situationen dann noch bereit sind, mit mir vor der Kamera darüber zu sprechen und möglicherweise andere Wege jenseits von Strafe eben in Richtung an Auseinandersetzung zwischen beiden Seiten, also Tatverantwortlichen und Hinterbliebenen in dem Fall. Ich habe mich für Tötungsdelikte entschieden, um die Sache wirklich auf die Spitze zu treiben. Dann aufeinander zuzugehen, das ist halt unglaublich schwer. Und auch ein Neuland.
Da sind wir schon bei der ersten Geschichte. Das sind ja drei Geschichten, die du erzählst. Lass uns gleich bei der mal bleiben, weil die fand ich eben besonders unentrinnbar. Weil natürlich hier auch der Täter, der junge Mann, der eben die Tochter des Vaters da ermordet hat, in Eifersuchtswahn, nicht? Dieser junge Mann ist natürlich auch für sein Leben gezeichnet. Auch für den hatte ich so ein Erbarmen beim Ansehen. Dachte mir, du wirst niemals von dieser Schuld loskommen, egal was geschieht. Selbst wenn der Vater dir irgendwann die Hand reichen sollte, was er in deinem Film erstmal nicht tut und nicht bereit ist dazu, wirst du mit dieser Schuld leben müssen. Also ich finde, auch das zeigt dein Film sehr genau, nicht?
Also gerade weil du das Wort Schuld jetzt sagst, wir sprachen eben über Strafe und ich sage, wir müssen jenseits davon möglicherweise auch noch was finden.
Der Titel deines Films, Beyond Punishment.
Beyond Punishment. Ich glaube auch, dass wir jenseits von Schuld auch noch uns neu orientieren müssen. Das heißt, wir müssen auch gewissermaßen aus einem alten Paradigma, aus bestimmten Vorstellungen raus. Diese Idee, dass man mit Strafe eine Vergeltung übt und dadurch eine Heilung erzeugt in einer unerwünschten Gewaltsituation. Genauso ist es vielleicht hilfreicher, eben nicht die Schuld sich so als etwas Physisches, als etwas Greifbares, etwas wirklich, was auf den Schultern quasi sitzt, vorzustellen. Weil wenn man jetzt an den Täter in Norwegen denkt, dem persönlich zu begegnen und zu spüren, wie er mit sich ringt, diese Verantwortung, die riesengroß ist, was er sich da aufgebaut hat, das ganze Dorf auseinandergehauen. Und deshalb ist mir der Begriff Verantwortung so lieb, weil im Deutschen da auch das Wort Antwort ja, im Englischen übrigens auch Responsibility. Das heißt, ein dialogisches Problem ist da erwähnt. Das heißt, wenn ich irgendwas gemacht habe, dazu stehen heißt eben, dass ich immer wieder bereit bin, darauf zu reagieren, wenn mich jemand was fragt. Und das ist eben auch das Prinzip von Restorative Justice, also einer anderen Art als strafender Gerechtigkeit, eben eine Art von Wiederaufbauen, unterstützender Gerechtigkeit. Und das ist dann das, was eben erleichternd ist, zu spüren, dass ein Mensch, der sowas Schlimmes gemacht hat, aber trotzdem ein Mensch ist, und zu verstehen, dass hinter den meisten Verbrechen eine Eskalation von sehr unglücklichen Zufällen stecken.
Und damit kommen wir von Norwegen. Auch das ist ja ein Thema deines Films, wo ja ein sehr humaner Strafvollzug herrscht. Also der junge Mann ist auf so einer Insel, der kommt nach 6 Jahren raus, zieht dann irgendwie zurück an diesen Ort, kann also jeden Tag irgendwann mal den Vater begegnen. Ein sehr humanes Land mit einer sehr humanen Regelung. In die USA, wo für so eine Verbrechen, also lebenslang und nochmal 10 Jahre drauf, also unheimlich harte Strafen verteilt werden. Da sind wir dann allerdings bei einem Projekt, was mich auch sehr beeindruckt hat, in einem Gefängnis, wo jetzt aber Gewaltopfer Tätern begegnen, die nicht diese jeweilige Tat begangen haben. Also sie treffen sich einfach mit Leuten, die ähnliche Taten begangen haben. Was kann das jetzt bringen, so ein Dialog, der jetzt gar nicht unmittelbar Betroffene zusammenbringt?
Die USA sind verrückterweise, obwohl die so extrem fast strafsüchtig sind, vergeltungssüchtig, da muss ja am liebsten die Todesstrafe noch sein, auch ein Land, in dem die Gegenseite am weitesten entwickelt ist. Also dieser Versuch, einen Victim-Offender-Dialog, wie das bei denen heißt, also ein Gespräch zwischen Tätern und Opfern zu initiieren, zu unterstützen, relativ weit entwickelt ist, viel weiter als bei uns. Und es gibt eben in Wisconsin ein Gefängnis, wo eine faszinierende ehemalige Richterin, also sowas wie eine Richterin vom Bundesgerichtshof, also ganz hohe Richterin, sich verschrieben hat, solche Gesprächskreise in einem schauerlichen Gefängnis in Green Bay durchzuführen. 2-mal im Jahr kommt sie und ist 3 Tage mit ungefähr 30 Gefangenen und verschiedenen Verbrechensopfern und noch so ein bisschen Community drumherum, also interessierte Menschen, die sich für Restorative Justice engagieren, in einem Gespräch. Und da sind tatsächlich ist nur eine Stellvertretersituation. Was man da auf jeden Fall lernt, ist, dass eben zuhören anderen Menschen, wie sie in Situationen gekommen sind oder wie sie Situationen erlitten haben. Also sowohl auf der tatverantwortlichen Seite als auch auf der hinterbliebenen Seite oder auf der direkten Verbrechensopferseite. Was dieses Zuhören für eine entlastende Bedeutung hat, weil du immer erkennst, das sind Menschen, die in extremen Situationen sehr extrem falsch gehandelt haben. Aber das sind jetzt nicht Leute, die zwangshaft quasi das Böse verkörpern. Also gerade wie wir in den fiktionalen Filmen uns Gewalttäter zusammenfantasieren. Genau so sind echte Menschen, die Gewalttaten begangen haben, eben genau nicht.
Beyond Punishment, ein Dokumentarfilm über den Versuch, anders zu bestrafen, vielleicht jenseits von Strafen sich auseinanderzusetzen mit Schuld. Wir reden auch gleich weiter über dieses Werk. Und zu Gast ist der Dokumentarist Hubertus Siegert, der einen Film gedreht hat über den Versuch, Strafe neu zu definieren, vielleicht sogar wegzukommen vom normalen Begriff der Strafe Beyond Punishment. Es gibt noch eine dritte Geschichte, die du erzählst, und die führt uns wiederum nach Deutschland zu einer historischen Erinnerung, die das Land nach wie vor beeinflusst übrigens und immer noch beschäftigt. Man immer wieder merkt, da geht es also um die Geschichte der RAF. Und in dieser Geschichte begegnet also der Sohn von Gero von Braunmühl, ein Opfer, ein spätes Opfer der RAF, wo man gar nicht genau weiß, was da eigentlich genau geschehen ist, wer es getan hat, eben einem Gründungsmitglied der RAF. Und da hatte ich wiederum das Gefühl, nachdem wir zu viel gesprochen haben über Ausgleich, über Gespräch, das ist zwar ein Gespräch, aber es ist auch eine gewisse Sprachlosigkeit.
Wir haben ja die beiden zusammengebracht, also ein Hinterbliebener aus der dritten Generation und einen Tatverantwortlichen aus der ersten. Beide also haben richtig was mit Mord zu tun. Also einer hat einen begangen, einer hat einen erlitten. Der Vater ist tot. Das haben wir nur gemacht, weil in beiden Fällen das jeweilige Gegenüber nicht zur Verfügung stand. Wir haben daran gearbeitet. Ich hatte versucht, einen Tatverantwortlichen oder jemand aus dem Umfeld zu finden, fern von Braunmühl aus der Generation. Und auch wiederum von der Opferseite von Manfred Grashoff aus der ersten Generation. Da gibt es auch einen Hinterbliebenen. Aber in beiden Fällen gab es nicht die Bereitschaft, zumindest nicht vor der Kamera. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es doch kreuzweise als Stellvertreter. Und ich gebe dir ganz recht, natürlich ist da auch eine Sprachlosigkeit drin. Das ist aber auch kein Wunder, das ist lange her. Vieles ist unaufgeklärt und die Sprachlosigkeit ist in den letzten 30 Jahren auch zwischen den beiden Seiten so gewesen. Was soll da jetzt plötzlich alles anders werden? Aber das Schöne ist, man kann es einfach beobachten, du kannst es einfach sehen und du kannst auch den Wunsch von beiden Seiten bemerken, da ein bisschen was dran zu tun. Und im Kern thematisieren sie auch noch etwas, was ganz wichtig ist, nämlich, dass Restorative Justice eigentlich sowas wie einen geschlossenen Container braucht, einen wirklichen Schutzraum, in dem zum Beispiel der Herr von Braunmühl Menschen treffen könnte, die wirklich aus der dritten Generation sind und die möglicherweise ihm auch was sagen könnten, die aber unter der Strafandrohung des nicht verjährenden Mordes stehen. Und das thematisieren sie eigentlich sehr deutlich, dass leider durch unseren extremen Strafanspruch, wir sagen, es muss ein Schuldspruch stattfinden, es muss eine Bestrafung stattfinden, dass wir durch dieses Konzept natürlich es ausschließen, dass in manchen Bereichen eine Aufklärung freiwillig eintritt. Da muss man jetzt keine Lösung für haben. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen. Das ist der Grund eben, warum zwischen beiden eben auch ein Ringen eigentlich stattfindet, um die Möglichkeit überhaupt irgendwas zu sagen. Ich glaube aber, Biden hat das trotzdem viel gebracht. Die werden sich damit des Öfteren beschäftigen und vielleicht geht es eben auch auf jeder Seite noch weiter. Da kann ich aber eben jetzt nichts zu sagen, weil der Film ist fertig und jetzt sind sie in ihrer Anonymität wieder entlassen. Ich finde, die haben schon Mut genug bewiesen.
Streng genommen ist der Film, und das sagst du am Schluss ja auch, ein Plädoyer eben für diese restaurative Gerechtigkeit, für den Dialog, vielleicht eben auch für die Auflösung so ganz starrer Grenzen. Auf der anderen Seite erzählst du ja streng genommen drei Geschichten, die das Scheitern auch erzählen. Also in keiner dieser drei Geschichten kommt es ja zum direkten Ausgleich von Tätern und Opfern, nicht mal zu einer direkten Begegnung.
Ja, da sind wir ein bisschen wie bei den schlaflosen Nächten. Natürlich hatte ich ja als Regisseur und auch als Produzent insbesondere, ich mache ja beides, das Gefühl, der Film ist eigentlich nur dann wirklich gut, wenn es tatsächlich auch zu einem Happy End kommt. Das heißt, die begegnen sich und es soll doch bitte auch sowas wie eine Vergebung stattfinden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass ich sage, das wäre aber auch eine Überforderung. Das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das ein sehr seltener und wahrscheinlich eher der Ausnahmefall ist, dass überhaupt der Versuch einer persönlichen Aussöhnung eingegangen wird. Wie weit er dann am Ende tragfähig ist, sei noch dahingestellt. Aber überhaupt, dass es eine Begegnung gibt, das ist eben schon sehr selten. Und trotzdem ist allein durch das Angebot für viele, also in vielen Punkten für die Leute, was passiert. Und ich glaube, man geht auch aus dem Film nicht raus, hoffnungslos, und sagt, na, kannst du mal sehen, Restorative Justice, das führt zu nichts, weil die Leute treffen sich ja nicht, da kommt es ja nicht zum großen Ergebnis. Zu verstehen, dass jeder kleine Schritt und jede Unterstützung in diese Richtung für die Menschen einfach hilfreicher ist, als es eben nicht zu tun. Und dass man diese kleinen Schritte wirklich nicht klein reden darf, wenn man eben sagt, ja, aber es ist doch nicht die große Aussöhnung. Das ist ein Punkt gewesen, an den ich mich erstmal auch mit einigen Schmerzen gewöhnen musste, weil ich immer dachte, wenn ich das nicht kriege, dann ist der Film nicht gut. Und jetzt habe ich erst verstanden, dass er gerade deshalb interessant ist, weil die Leute eben nicht den leichten Exit haben, wo man sagt, aha, so ist es. Weil so eine Utopie würde wahrscheinlich auch von den meisten abgetan mit, naja, dieser Sonderfall, aber ansonsten geht das ja nicht. Und dadurch, dass es eben quasi jetzt der Regelfall im Mittelpunkt ist, zeigt sich, dass trotzdem was sich in den Herzen bewegt und eben auch die Zuschauer was verstehen können von dem Dilemma, an das die Strafe uns bringt.
Insofern geht man also mit sehr vielen Fragen aus diesem Film heraus. Zum einen über die juristische Seite, also den Strafvollzug, das ist ein ganz konkretes Thema auch in diesem Film. Und zum anderen aber eben auch über die große menschliche Frage, ob Vergebung möglich ist, was die Voraussetzung ist für Vergebung. In dem Film Beyond Punishment von Hubertus Siegert, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Der Film ist nominiert für den Deutschen Filmpreis 2015, also als bester Dokumentarfilm. Aber was noch viel wichtiger ist, er ist jetzt im Kino zu sehen und wird hoffentlich all diese Fragen aufwerfen. Herzlichen Dank nochmal, Hubertus. Der Mann gilt als Genie. Er hat eine Symphonie komponiert, die in eine Tasche passt. Er hat Lieder über Surfen geschrieben, ohne jemals auf einem Surfbrett gestanden zu haben. Und er hat 3 Jahre im Bett verbracht und sich nur von Fastfood und Drogen ernährt. Brian Wilson, Mitbegründer und kreativer Kopf der Beach Boys, hat ein aufregendes Leben hinter sich. Ein Teil dieses Lebens wurde nun verfilmt. Love and Mercy heißt dieser Film, lief schon auf der Berlinale. Da war es ein großes Ereignis, weil Brian Wilson ja auch selbst dabei war. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Kollege aus der Musikredaktion, Simon Brauer, hat sich den Film auch angesehen, schon bei der Berlinale.
Ja, du dabei, genau.
Ne?
Ja.
Und das war doch schon ein sehr bewegender Augenblick. Ne?
Es war toll, dass man so vor und auch nach dem Film überlegen musste, finde ich es jetzt aufregender, dass ich den Film schon gesehen habe oder dass wirklich Brian Wilson persönlich da nochmal auf der Bühne steht. Also es war toll, beides zu sehen.
Na, sein Leben jetzt mal kennenzulernen, also nochmal tiefer einzusteigen, auch in diese große Lebenskrise, die ja im Teil dieser Biografie ist, das ist das Besondere an diesem Biopic, eben Love and Mercy. Und eigentlich eigentlich werden hier zwei Geschichten erzählt. Also wir haben einmal die Geschichte des jungen Brian Wilson in den 60er Jahren und dann diese des mittelalterlichen Brian Wilson in den 80ern. Was genau verbindet jetzt diese beiden Geschichten? Wie kommen die beiden Stränge zusammen?
Also sie werden parallel erzählt. Es wechselt immer hin und her zwischen den 60er Jahren, den 80er Jahren. Und wir sehen den jungen Brian Wilson, gespielt von Paul Dano, wie er mit den Beach Boys sehr erfolgreich ist, wie er dann aber ganz schnell auf dieses normale Rockstar-Popstar-Leben keine Lust mehr hat. Und dann kriegt er eine Panikattacke im Flugzeug, will nicht mehr auf großen Bühnen stehen, er will nicht mehr in Fernsehshows auftreten. Er will einfach große Musik komponieren. Und das tut er dann auch. Wir sehen, wie sich Brian Wilson zurückzieht und dann Pet Sounds komponiert. Eines der schönsten und wichtigsten Werke der Popgeschichte. Eigentlich ist das dieser erhebende, positive, musikalische Teil des Films, wenn dann eben nicht diese Stimmen wären, die da in Brian Wilsons Kopf auftauchen und die immer lauter werden im Verlauf des Films. Das ist die eine Geschichte. In der anderen sehen wir in den 80er Jahren eine traurige Phase von Brian Wilson, gespielt von John Cusack in dem Fall. Da hat er sich auf den Therapeuten John Landy eingelassen. Und da ist Wilson so ein gebrochener Mann, verwirrt, sediert von Medikamenten, die Landy ihm verabreicht. Der hat nämlich diagnostiziert, dass Wilson manische Schizophrenie hat, was dann eben diesen Landy dazu befähigt, Wilson 24 Stunden lang am Tag zu kontrollieren, zu bevormunden und ihn mit Medikamenten vollzustopfen. In dem Teil gibt es dann wiederum was Positives. Da lernt nämlich Brian Wilson seine Frau Melinda kennen. Und die befreit ihn dann aus den Fängen des Therapeuten und mit der ist er heute noch verheiratet. Also es sind zwei extrem unterschiedliche Lebensphasen, zusammengehalten aber von der Tatsache, dass Brian Wilsons Leben oft von anderen bestimmt wurde und nicht von ihm selbst.
Also genau, das ist für mich auch das zentrale Thema des Films. Nicht auch der Vater, der ihn immer wieder versucht, in eine andere Richtung zu bringen, ihn zu dominieren. Das ist genau das Thema. Wobei man dazu sagen muss, also dieser John Landy, dieser fiese Therapeut, wird von Paul Giamatti gespielt. Vielleicht etwas zu sehr als Karikatur. Das ist so ein echtes Problem in diesem Film. Ansonsten in den Hauptrollen, also sind ja eben zwei Darsteller, du hast es gesagt, haben wir Paul Dano und John Cusack, jeweils eben als Brian Wilson. Wie fandest du diese Aufteilung? Hat es für dich funktioniert? Also man muss es ja glauben, dass das die gleiche
Figur ist. Ja. Ne? Also es ist auch richtig, war für mich richtig im Film, dass es in der weiter weg liegenden Vergangenheit beginnt, eben mit Paul Dano. Das ist für mich genau der Richtige für diesen jungen Brian Wilson, wo Wilson so Anfang 20 ist. Paul Dano ist schon Anfang 30, aber der kann eben immer noch so jungenhaft aussehen. Und er hat auch den schöneren Part zu spielen als John Cusack. Er kann eben diese Klamotten aus den 60er Jahren anziehen, Hawaii-Hemden, es gibt Poolpartys. Und er spielt eben Brian Wilson in einer Phase, in der der richtig Musik gemacht hat. Also er hat Klavier gespielt, Bass gespielt, war im Studio aktiv, hat da die beste Musik seines Lebens gemacht. Und dieser Paul Dano war auch dann immer oder ist auch in dem Film besonders gut, wenn seine Figuren sowas Manisches oder irgendwie Übernatürliches haben. Eben wie auch Brian Wilson in dem Film mit diesen Stimmen, die er da im Kopf hört. Wobei ich es im Film so ein bisschen übertrieben finde, dass nach dem dritten Mal Stimmen im Kopf und Wahnvorstellungen und sich krümmen und Hilfe, ich werde wahnsinnig, hatte ich es verstanden. Aber es kam dann trotzdem noch zwei, dreimal. Ja, aber trotzdem fand ich diesen Paul Dano da gut in der in der Rolle des jungen Brian Wilson.
Also ging mir ganz genauso. Ich habe das wirklich sehr, sehr gern gesehen. Dann war ich niemals ein großer Beach Boys-Fan. Muss ich echt zugeben, ist nicht so meine Musik unbedingt. Aber ich habe durch diesen Film tatsächlich was begriffen von dieser Epochanleistung. Also was der Mann geleistet hat, dieses ist ja auch so Field Recording zum Beispiel gewesen. Nicht? Also Geräusche von draußen reinzunehmen in die Songs. Also das hat man alles, diesen kreativen Prozess, hat man wirklich neu begriffen. Also insofern hat der Film mir unheimlich viel gegeben. Was meinst du, was könnte er Leuten geben? Und vor allem, wem könnte er etwas geben?
Also jeder, der so ein bisschen Liebe oder Begeisterung für die Musik der Beach Boys übrig hat, dem würde ich den Film eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Also für mich war es total bewegend zu sehen, wie im Film dann bei den Aufnahmen zu Pet Sounds Musikgeschichte geschrieben wird. Also wenn plötzlich Pauken, Waldhörner, Fahrradklingeln zu Popmusik werden, das gab es vorher einfach noch nicht. Und das Ganze wurde ja übrigens im Originalstudio der Beach Boys, wo sie in den 60ern aufgenommen haben, dort gedreht mit echten Session-Musikern. Also wenn wir im Film Paul Dano singen hören, singt er wirklich. Er leitet die Musiker an, sagt ihnen, jetzt hier noch ein bisschen Cello, jetzt hier noch ein bisschen Bass. Diese Phase wurde gedreht wie ein Dokumentarfilm. Also da sind wir richtig nah dran. Das fand ich die stärksten Momente im Film. Und überhaupt ist das alles sehr, sehr detailverliebt. Also es gibt eine Szene, da sehen wir die Beach Boys beim Fotoshooting am Strand zu fünft, Surfbrett unterm Arm. Und da wissen die Fans natürlich sofort, eines dieser Fotos ist das Original-Coverfoto des Albums Surfing Safari. Der Film ist 2 Stunden lang, für mich so vielleicht 20 Minuten zu lang. Man hätte bestimmt ein paar dieser Szenen kürzen können, wo der junge Brian Wilson diese Stimmen hört im Kopf oder auch John Cusack dann so vor sich dahin vegetiert. Aber trotzdem ist es ein sehr schöner Musikfilm, der dann nebenbei noch erzählt, dass es die Liebe war, die Brian Wilson aus der Abhängigkeit und aus der Lethargie gerissen hat.
Am Schluss übrigens singt dann der echte Brian Wilson ja auch nochmal Love and Mercy, und das fand ich auch nochmal sehr bewegend, ihn dann da persönlich zu sehen, sozusagen den Geretteten. Das ist ja die Geschichte dieses Films. Brian Wilson, der geniale Kopf der Beach Boys, hat nun also sein eigenes Biopic Love and Mercy. Danke erstmal ganz herzlich, Simon, danke für diese Besprechung. Ein Film von Bill Pollard, der sich ja bisher vor allem als Produzent einen Namen gemacht hat, dies seine zweite Regiearbeit, und hier sind die Beach Boys nun endlich höchstpersönlich mit Brian Wilsons sogenannter Taschensymphonie, das Meisterwerk Good Vibration. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ich sage jetzt mal eine Weile tschüss. Marion Brasch sitzt beim nächsten Mal dann hier in diesem Studio und präsentiert Ihnen die neuen Filme, weil ich mal eine Weile weg bin, aber auf jeden Fall auch wiederkomme. Danach hier geht's gleich weiter mit der Supersendung und Silke Super. Ihnen viel Spaß dabei, ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.